मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
Hallo und herzlich willkommen bei Reisezeiten,
deinem Podcast zum Thema Reisen im Wandel der Zeit.
Wir sind Igor
und Gore
und philosophieren über unsere mehr als 30-jährige Reiseerfahrung.
Du hörst abenteuerliche Geschichten
und aktuelle Neuigkeiten.
Außerdem geben wir dir Einblicke in unsere Erlebnisse
und unsere Lebensphilosophie.
Reisezeiten, der philosophische, informative Reisepodcast.
Sun, herzlich willkommen in unserem Reisepodcast Reisezeiten. Heute sind wir in China unterwegs, und zwar waren wir das erste Mal 1991 in China. Es war ganz eine tolle Zeit, wo wir dort gehabt haben. Und Andreas, fällt dir noch ein, wie sie wirklich erzählt haben?
Ja, warte mal, I, Ö, San, Se, Wu. Und da fällt es mir gerade nicht mehr ein, wenn ich jetzt ehrlich bin, hätte ich mir vielleicht vorbereiten sollen. Aber was ich jetzt ganz witzig finde, das möchte ich gerade nur erzählen, wie die Chinesen eigentlich zählen mit der Hand, mit den Handzeichen. Weil sie können ja alles zählen bis auf 10 und brauchen bloß so eine Hand dazu. Und zwar geht es ja so: 1 ist der kleine Finger, 2 ist dann der kleine und der Ringfinger, 3 ist der kleine, der Ring und der Mittelfinger, 4 sind alle Finger aus dem Daumen, 5 ist nur der Daumen, 6 ist dann der kleine Finger und der Daumen, weil der Daumen ist immer 5, und so geht es wieder auf bis 9. 9 sind dann einfach wieder die ganze Hand, wo man alle 5 Finger sieht. Und wenn es 10 ist dann einfach der Zeigefinger und der Mittelfinger, das ist ein kleines überkreuzt, das ist 10.
Wir haben nicht nur Zellen gelernt in China, wir haben auch andere Wörter gelernt. Ein ganz gängiges war Bingwa. Bingwa hat Hotel geheißen. Wenn wir irgendwo angekommen sind, haben wir zu irgendeinen Leuten immer Bingwa gesagt, Bingwa, und die hat dann uns in eine Richtung gelotst, und da sind wir dann an, und das hat auch immer gut geklappt. Also das Bingwa ist ein ganz wichtiges Wort.
Ja, wir haben sowieso auch ein paar Wörter Chinesisch lernen müssen, das hätte ich fast sagen. Und zwar, es ist so, wenn man in den Ländern unterwegs ist, sie fragen immer das Gleiche. Die erste Frage ist immer, wo wir herkommen. Dann haben wir immer gesagt, Audeli. Dann haben sie gesagt, Audelia, das ist genau das Gleiche wie im Englischen. Und sie sagen, nein, nicht Australien, Audeli für Österreich. Und dann die zweite Frage war immer, wie alt wir sind. Das haben wir auf Chinesisch gewusst. Ich war Örsche San damals, das war 23. Und dann die dritte Frage, ja, die war dann ein bisschen schwierig, die war abweichend. Und dann haben wir immer gesagt, Timpedo. Timpedo, das bedeutet so viel wie, ich verstehe dich nicht. Dann haben sie immer, aha. Dann haben sie auch angefangen, das aufschreiben, aber natürlich auf Chinesisch, mit den chinesischen Schriftzeichen. Und dann haben wir gesagt, Kampedo. Kampedo bedeutet wiederum, ich sehe es, aber kann es nicht lesen. Und dann waren sie ein bisschen verwirrt, weil sie eigentlich gemeint haben, die ersten paar Fragen haben wir tiptop beantwortet. Und jetzt malt man so, als ob man Chinesisch können.
Ja, das war jetzt einmal eine kleine Einleitung in unsere China-Kenntnisse. Aber in der Folge geht es eigentlich hauptsächlich um den Süden von China. Wir sind über Hongkong eingereist. Hongkong hat dazu mal noch den alten Flughafen gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, bei dem Anflug, da sind wir so über Dächer angeflogen. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie wir vom Flughafen zu Fuß in die Stadt gegangen sind, weil der Flughafen so zentral gelegen ist. Mittlerweile ist er weit draußen. Und dann sind wir über die Nathan Road zu unserer Unterkunft gekommen. Das war die Chungking Mansion. Ist bekannt für einen Kulti-Multi-Treffpunkt. Da gab es Restaurants, die Firmen waren drin, alles Mögliche. Also sind alle Leute, alle Nationen der Welt praktisch aus dem Dien gegangen.
Und ich möchte sagen, das war sicher in Hongkong die billigste fallende Unterkunft. Da war, ich würde sagen, 20 Stockwerke, und da war in jedem Stock, jede Tür war bloß war ein eigenes Gasthaus mit ein paar Zimmern. Und ja. War das eigentlich Dormitory oder war das? Ich glaube, da haben wir ein. Aber das ist nur so 2,5 Quadratmeter, Doppelzimmer ja, war das. Das war,
sie haben gern die großen Zimmer einfach mit Hartfaserbatten, genau. Mit so Spanplatten, ähnliche Konstruktionen. Getrennt war natürlich nicht, schalldicht, gar nichts. Aber ja, da haben wir ein kleines Reich, war ein kleines Doppelzimmer. Ja.
Zum Teil sind Unterkünfte so, dass sie offen sind und unten. Weißt du, wie uns die Klo-Trennwand.
Genau, ja.
Dass man oben und unten umschauen können.
Ja, ja, speziell oben. Und das hat sich natürlich auch die Belüftung gleich gelöst gehabt. In Hongkong waren wir dann eine ganze Woche. Wir haben dann verschiedene Ausflüge gemacht. Wir waren in Victoria Peak hier oben, da geht eine Band rauf, die Peak Tram, Tram ist made in Switzerland, haben wir dann auch noch gesehen, hat eine tolle Aussicht gehabt. Und wir haben natürlich auch das Visum machen müssen in China, in Hongkong für China. Das war eigentlich ja, war auch eine schöne Aufgabe, es hat eine Botschaft gegeben und da sind wir halt an und haben einen Antrag gestellt und haben ein paar Tage später das Visum für China in der Hand gehabt und somit ist es dann losgegangen Richtung China für uns.
Ja, will ich auch sagen, ich muss damals bei Hongkong noch gerne zu China, damals war es eine britische Enklave eigentlich, an der 1991.
Hat man zu England gehört.
Ja, Schlusssumme, wir waren eine ganze Woche in Hongkong, hat natürlich auch den Grund gehabt, weil vom Igor die Kamera kaputt gegangen ist, seine nagelneue Nikon F4, war damals ein sündteure Kamera, haben wir gerade Wochen vorher in Singapur gekauft, ja. Ja, Fakt ist, dass es dann mal Tage wie es warten müsste, bis die Kamera wieder intakt war.
Ja,
und somit ist die Woche dann schneller mal vergangen.
Zur Routenplanung haben wir ein ganz spezielles Erlebnis auch noch gehabt in Hongkong. Und zwar, wir haben am Ende der Nathan Road von meinem Hafenabikut, ist ein großes Hongkong-Museum und ich tue gerne Architektur fotografieren und dann fotografiere ich so einen an. Auf alle Fälle, beim Motivsuche sehe ich zwei bekannte Gesichter und zwar war das ein Tiroler Pärchen, wo wir Monate vorher in Ladakh ist im Norden von Indien und haben wir dort kennengelernt. Irgendwie war das eine glückliche Gebung, dass wir die getroffen. Wir haben uns unterhalten, wo wir hinwollen und was wir vorhaben und so weiter. Und die haben uns dann ganz klar empfohlen, schauen, dass wir von dem Küstenbereich wegkommen, wo die ganzen Han-Chinesen sind, weil es gibt sehr viele davor und das ist oft unangenehm. Und die haben uns ganz klar empfohlen, ganz nach Sichuan, das ist ja eine bergige Provinz, und dort in die Berge. Ganz im Berg, dort haben wir schön und ruhig. Oder?
Ja. Und wir sind dann auch eingereist von Hongkong mit dem Boot über den Pearl River nach Canton, oder heute heißt es Guangzhou. Wir haben dort dann auch übernachtet im Black Swan. Damals haben wir einen Reiseführer gehabt für das klassische China, wo viel bereist worden ist. Die Empfehlung war einem Reiseführer, da haben wir im Dormitory, das ist so ein Gemeinschaftssaal, haben wir dort geschlafen und das war wirklich nur ein klassischer, wirklich Gemeinschaftssaal, das Wort stimmt, da haben glaube ich 25 oder 30 Betten, sind aneinander gestanden, also wie früher in den Kriegsfilmen, wenn sie das Lazarett ist mir das vorgekommen. Und wir haben auch dort dann immer natürlich unser Rucksack und unser Gepäck ans Bett, selbst im Dormitory, wo eigentlich jeder dazu hätte können, immer angekettet. Wo wir dann erklären, wie der Peter schon gesagt hat vorhin, abseits von den Touristenpfade waren, haben wir natürlich, der Reiseführer hat dort keinen Wert mehr gehabt, weil die Regionen waren nicht mehr drin. Und darum war, wie schon anfangs erwähnt, das Wort Bingwa relativ wichtig für uns.
Ja, und so sind wir immer auf unserer Reiseroute Richtung Norden immer mehr und mehr gegangen. Und dann sind wir nach Guilin gekommen. Guilin ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff, weil, so speziell wenn man Bilder sieht, das ist so eine Karstlandschaft, das sind lauter so bewaldete, ganz spitze Bergle. Das sind nicht hoch, so spitze Dinger. In einer Flusslandschaft liegt das dort. Und dort sind wir das erste Mal eigentlich so ins Land rausgekommen. Also da sind wir mal von einem Ballungsraum weg, da haben wir uns auch ein Fahrrad gemietet. Und zwar warst du noch was für uns?
Ja, so ein Beiwagen war das.
Ein Beiwagen, ja, da haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Einer ist immer seitlich drinnen geguckt und so sind wir dort um angefahren. Wunderschöne Gegend, super Landschaft und ja, da haben wir eigentlich das Land so richtig kennengelernt.
Gell? Aber in Guilin ist mal noch was passiert. Das waren wir erst circa eine Woche in China. Auf alle Fälle sind wir im total überfüllten Stadtbus gestanden. Beide unser 25 Kilo Rucksack am Rücken. Auf alle Fälle sehe oder merke ich, wie mal eine Hand aus meinem Hosensack raus verschwindet. Ich liege tief gleich Arbeit, Geldtasche weg. Dann habe ich den, der ist neben mir gestanden, der steht ja auch nicht weg können, habe ihn gleich gewürgt und am Hals geschüttelt. Und eine riesen Schreierei war am Omnibus, der Busfahrer stopp geblieben. Die hydraulische Tür ist aufgegangen, er gibt mir einen Schupf und war weg. Allerdings habe ich die Geldtasche dort schon wieder in meiner Hand gehabt. Ja. Und so waren wir dann relativ schnell, haben wir dann mitgekriegt, es ist nicht so einfach zum Reisen, als wie in anderen Ländern, wo wir vorher waren. Vorher waren wir in Indien, ist auch ein Kampf, aber es ist die Leute nicht mehr zuvorkommen und sie wollen ein kleiner Helfer. Sicher auch mit der Absicht nach Bakschisch, aber sie sind doch ein kleiner hilfsbereit. Zum Teil auch sehr aufdringlich und lästig, aber sie helfen da zumindest. Thailand ist ganz einfach zum Reisen. Wenn du ein Busticket wird oder Zugticket, man sieht ja gleich welcher Schalter. Und wenn du das Ticket hast, dann führt man dich gleich zu dem Omnibus oder zum richtigen Bahnsteig. sehr einfach. In China haben wir zuerst mal die Erfahrung gemacht, dass wir als westliche Touristen gar nicht so willkommen sind. Und sie sind eigentlich fast anti-westlich gesinnt. Okay. Und zwar mit, war das meistgehörte Wort, Meiyu. Das heißt so viel wie nein oder nicht oder gibt's nicht. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass wenn wir ein Busticket kaufen wollten und wir sind da angestanden und dann haben wir, sind wir am Schalter gesehen, haben den Ort gesehen, wo wir anwenden oder die Stadt und haben das klassische Meiyu gehört. So, das war für uns natürlich eine kleine Zäh, weil wir nicht gewusst haben, sind wir nur am falschen Schalter oder am falschen Busbahnhof oder gibt es ja da vielleicht gar keinen Bus und es hat da niemand helfen wollen. Und darum waren wir dann eine kleine mit China, haben wir am Anfang zu hadern gehabt. Es hat uns nicht so gefallen. Erst im Nachhinein haben wir dann eine gewisse Hassliebe zu China ist entstanden. Und ich möchte sagen, und ganz toll war es eben, wie der Peter schon vorhin gesagt hat, in den Berg, weg von der Han Chinesen, dort war es dann wirklich toll.
Ja, aber es war ein langer Weg bis da hin. Und die kann man erinnern, einer der größeren Stopps dazwischen war den Kunming. Kunming ist auch eine Millionenstadt natürlich. Und man muss immer wissen, wenn man von China vor Ort redet, dann sind es wahrscheinlich immer Millionenstädte. Gell? Jetzt noch mehr als wie früher, das wächst unheimlich. Mittlerweile 1,4 Milliarden Leute wohnen dort. Ja, das Kunming und das Stoneforest, da haben wir dann auch ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Wir haben dort ein Bingwa gesucht, Hotel. Auf alle Fälle ist dann eine Frau auf uns zugekommen und hat gesagt, follow me, no money. Dann haben wir gedacht, was will jetzt denn die von uns, follow me, no money, wieso soll man der nachlaufen? Auf alle Fälle sind wir dann, ja, nach kurzer Besprechung der danach gelaufen und die hat uns einen Seiteneingang zu dieser Sehenswürdigkeit, zu dem Naturschauspiel, diesem Stoneforest gesagt. Und somit haben wir uns dann ein Ende da schon erspart. Sie hat dann ein Trinkgeld wollen und dann war alles fein. Und ja, und so haben wir den Stoneforest dann angeschaut. Ja, weiter sind wir dann nördlich, dann ist gleich mal...
Ja, dann sind wir dann mit Richtung Chengdu sind wir.
Ja.
Dort haben wir dann einen Stopp gemacht bei dem... Der große Buddha-Statue, wo am Fluss.
In Lesan, ja. In
Lesan, also, ja. Lesan, ja.
Diese Figur, die Andreas da anspricht, ist die größte Buddha-Statue der Welt. Steht am Fluss, also hat man da richtig rausgekackt. Und das ist sowieso ganz gut die Gegend gewesen. Das ist so wie ein Dreieck. Da ist das Lesan, dann der Emaishan, das ist ein heiliger Berg, einer von fünf heiligen Bergen in China, wo wir dann auch hoch sind, und Chengdu. Chengdu ist auch natürlich wieder eine Millionenstadt und der Kern ist eigentlich noch richtig ursprünglich gewesen. Mhm. Vielleicht erzählst du was von dem Emaishan.
Ja, so viel ich mich erinnere, sind wir, glaube ich, mit der Bahn hochgefahren. Oder sind wir hochgelaufen? Aber gelaufen sind wir, das weiß ich noch. Ich glaube, wir sind hochgefahren und da oben haben wir, weil wir das natürlich den ganzen Tag, wenn ich Zeit geht ohne Ende, zum Fotografieren wollten wir da oben bleiben, bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Und da oben hat es eine einfache Unterkunft gegeben, in dem Kloster. Das Wetter war ganz schlecht und wolkig und Nebel gesehen haben wir nämlich gar nichts. Und wir haben noch kein einziges Bild gemacht. Faktisch auf alle Fälle, morgen früh wollten wir das Restaurant uns ein bisschen stärken. Und zwar das war ein Bergrestaurant, ohne ein einziges Fensterglas. Es war alles offen. Und der Nebel und die Gewitterschwade, ich möchte sagen, fast Wolken, sind durch den Raum durchgezogen. Die Tisch und die Möbel waren klitschnass und jetzt sind wir so halb stehend, halb auf so einem nassen Stuhl sind wir da oben geguckt.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie hoch wir waren, aber wir waren hoch da oben, weil der Berg selber, der Gipfel, ist über 3000. Also so weit waren wir jetzt wahrscheinlich nicht da oben, aber wir waren weit da oben und wie der Andreas sagt, wir haben nichts gesehen. Normalerweise hat man dort eine ganz tolle Sicht, wir wissen es halt, weil es die Postkarte so gesagt haben, auf diese Sichtwand. Ebene, das sind dann Kilometer, das ist so wie bei uns etwa Alpen-Nord- oder Alpen-Südseite und so ist es für diesen Gebirgskamm dort der Anfang bzw. das Ende. Was wir auch probiert haben in dieser Gegend, da ist das Yan City, haben sie immer gesehen, da in der Gegend, weil jetzt haben wir so viele Berge gesehen, da haben wir gesagt, oh Gott, jetzt wollen wir da mal reingehen in die Berge Richtung Tibet und in Yan City ist Gott eine der wenigen Hauptstraßen Richtung Tibet. Haben wir gesagt, das probieren wir dann einmal. Und dann, weißt du, was dann passiert ist? Dann sind wir am Busbahnhof gestanden und nach einer Stunde irgendwann einmal ein Busticket gekriegt, nur, kannst du mir jetzt ergänzen, sind wir nicht weitergekommen, sondern wir sind dann 60 Stunden im Bus gehockt, haben eine gehörige Schleife gezogen und mehrere Stopps. Wir haben natürlich nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Aber was wir gewusst haben, dass wir zu Abend nach 16 Stunden wieder in Yan City sind, also wir haben eine Runde gedreht.
Ja, wir sind im gleichen Busbahnhof ausgestiegen, wie wir morgengrauen eingestiegen sind. Ja. Wenn einmal einer auf einem original chinesischen Bus geguckt ist und in einer schlechten Schotterstraße den ganzen Tag, dann weiß er, was das bedeutet. Ja, auf alle Fälle sind wir auf die Art und Weise Tibet nicht näher gekommen. Mhm. Ich muss auch dazu ergänzen, dass Tibet damals ja gesperrt war für westliche Touristen. Es hat nur als Gruppenreisen ist man reingekommen in eine Pauschalreise und für die ganzen Individualtouristen war Tibet gesperrt. Jetzt hat es natürlich bei den Traveler so eine Geheimkarte gegeben, wo die ganzen Checkpoints sind und hinten gewusst, wo man aus dem Bus aussteigen muss, das Ganze weitläufig umgehen und dann wieder hinter wieder in den Bus einsteigen. Ja, aber so wie sind wir, wie gesagt, gerne nicht gekommen.
Ja, unser nächster großer Stopp war dann dieses Chengdu, Millionenstadt. Wir haben dort, ich bin recherchiert in meinem Tagebuch, wir haben dort so eine Art, war wie eine Universität und dort hat es ein Zimmer gehabt. Also wie so eine Studentenbude war das. Und dort haben wir noch geschlafen und dann haben wir gesagt, wir müssen von dem Chengdu irgendwann einmal in die Berge hineinkommen. Ja, und wie wir da reingekommen sind und was dort innen alles passiert ist, ich glaube, da reden wir nächstes Mal weiter.
Ja, aber jetzt nur ganz kurz, wie war denn das China preislich? Kannst du dich noch erinnern, was wir da gezahlt haben?
Das kann ich dir genau erzählen. Ich bin ja vom Sternzeichen bin ich Jungfrau. Das heißt, ich schreibe mir das sehr auf und bin da sehr buchhalterisch veranlagt. Ich habe immer aufgeschrieben, was wir pro Tag gebucht haben im Durchschnitt und so weiter. Also für alle Schillingrechner, wo noch diese Währung im Kopf haben, wir haben im Monat jeder 600 Schilling gebucht. Das ist jetzt, wenn wir es 1-1 umlegen, sind es etwa 45 Euro. Das haben wir im Monat gebucht pro Nase.
Also für die ganzen Transportmöglichkeiten, Unterkünfte und Essen. Also China war damals wirklich super, super günstig.
Das war es, ja. Es war auch kulinarisch ein Highlight. Ja. Also wir haben immer gut gegessen und man hat auch immer reichhaltig kreiert.
Und es war auch das erste Mal, weil nach Indien und Thailand wurden doch, Indien ist sowieso viel vegetarisch, Thailand war Fleisch erhältlich, aber sehr teuer. Und in China, da haben sie ja immer, statt Öl haben sie, an der Decke ist nicht mehr so Schweinsschwarte gehängt, so Schweinefett, haben sie immer ein Stück abgeschnitten, fein abgeschnitten in Wokine und haben damit das Gemüse angeröstet oder auch, was es gegeben hat. Und darum haben wir innerhalb von der ersten 3 Wochen knappe 5 Kilo zugenommen.
Jetzt kann ich gerade noch eine Kuriosität, und zwar durch Schweinefleisch angesprochen. Jedes zweite Schwein, wo gezüchtet wird auf unserem Planeten, lebt in China, muss man sich vorstellen. Also das ist, was da gegessen wird, oder?
Mhm. Ja. Und da fällt mir jetzt auch noch gerade was ein, kulinarisch. Ich kenne jetzt niemanden außer uns, Mitteleuropäer und Chinesen, die vom Tier alles verwerten, vom Kopf über die ganzen Innereien. Also wirklich from nose to tail, wie man so schön sagt. Ja. Weil wenn gerade in den angelsächsischen Ländern oder so wie Australien, Neuseeland, da ist ja keiner in der Reihe. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden auf alle Fälle mit China irgendwann weitermachen.
Ja.
Weil das, was jetzt dann kommt, wo wir dann in den Berg gekommen sind, dort war es wirklich schön und dort haben wir Goldgräber getroffen. Wir sind zu Fuß über einen über 4000 Meter hohen Pass. Wir waren in Chusaigu, wunderschöne Gegend.
Ja, und wir sind dann schlussendlich doch noch in das tibetanische wir sind nicht nach Tibet selber gekommen, aber in das Hochland, wo wirklich über 4000 Meter klar ist, sind wir dann schlussendlich auch noch gekommen. Aber das in der nächsten Folge.
Genau.
Wir werden kundtun.
So, in dem Fall vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vierte Sehr.